New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zum New Minds AI Podcast. Ich bin der Max. Heute sitzt mir nicht der Jens gegenüber, sondern ein sehr renommierter Filmexperte, wenn ich das richtig sagen darf. Hallo Martin Moskowitz, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen über das Thema KI und Kino zu sprechen.
Hallo Max, hier. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich sehr über alles das, was wichtig und aufregend und neu ist, mit dir zu sprechen in unserer Branche.
Sehr schön. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, zwei, drei Sätze zu dir.
Ich bin ursprünglich Filmproduzent gewesen, viele, viele Jahre lang. Bin dann zur Konstantin gekommen in den frühen 90er Jahren, habe dort zunächst auch als Produzent gearbeitet, bin dann später in die Geschäftsführung und in den Vorstand gegangen, habe dann die letzten 10 Jahre bis Anfang 2024 war ich Vorstandsvorsitzender, habe die Firma geleitet, zusammen mit einem großartigen Team von Vorstandskollegen und natürlich den MitarbeiterInnen der Konstantin Film. Und jetzt habe ich mich wieder auf das zurückbesonnen, was ich am liebsten mache, nämlich eben Filme zu entwickeln, herzustellen und zu betreuen. Und habe jetzt vor, wie gesagt, knapp 12 Monaten angefangen damit und entwickle so ein Dutzend eigene Filmprojekte, die jetzt im Laufe dieses und des nächsten Jahres dann sukzessive in Produktion gehen sollten.
Sehr schön. Danke dafür. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wo du herkommst, was du machst. Du hast ja sehr viele Filme gemacht in deiner beruflichen Laufbahn, sehr, sehr erfolgreiche Filme. Ich würde jetzt schon fast sagen, einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland, wenn man so deine Vita mal auf Wikipedia durchliest. Du hast so Filme wie Das Parfüm gemacht, Resident Evil, was ja Riesenerfolg auch international waren und sind. Jetzt ist das Thema KI aufgekommen. In unseren LinkedIn-Bubblen sagen wir immer wieder, spielen wir alle damit rum. Wir sind mal mehr, mal weniger damit beschäftigt. Jetzt mal aus deiner Sicht in deiner Branche Kino und KI, hast du da erste Berührungspunkte schon machen dürfen? Und vor allen Dingen, was sind da die großen Unterschiede aktuell noch zwischen USA und vielleicht deutsche Filmbranche, wenn es um das Thema Technologie geht?
Ja, vielleicht nur ganz kurz vorneweg, damit das nicht falsch verstanden wird. Also ich habe sehr viele Filme mitgemacht, etwas über 300 Spielfilme, Kinofilme und einige Fernseh- und Serienproduktionen, aber natürlich immer im Rahmen von Teams zusammen mit anderen ProduzentInnen. Also ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber ja, ich war natürlich bei sehr, sehr vielen Filmen beteiligt und habe einen ganz guten Überblick und habe schon von Anfang an mein ganzes Leben lang mich sehr international ausgerichtet. Ich spreche diverse Sprachen und war sehr früh schon auch mit der Konstantin Film in Los Angeles, habe dort in den 90er Jahren die Dependance der Firma in Hollywood aufgebaut und habe eben auch deshalb sehr, sehr viele internationale englischsprachige Produktionen betreut. KI ist ein Riesenthema in all den Bereichen, mit denen wir zu tun haben, und das durchdringt jede Tätigkeit eigentlich, die wir machen. Das geht los bei der Projektentwicklung, geht dann natürlich über die Produktion, dann Postproduktion, da ist KI überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von all dem, was wir in der Nachbearbeitung, digitalen, aber auch in der Audio-Nachbearbeitung, was da passiert. Und dann natürlich, wenn es um die Auswertung und das Marketing geht. Also KI ist allgegenwärtig, wird mal mehr und mal weniger eingesetzt. Die meisten großen Firmen haben da unterschiedliche sag ich mal, Herangehensweisen, da geht es auch um rechtliche Probleme, was passiert mit den mit Dingen, die man sich über KI oder sagen, wo man KI als Hilfsmittel benutzt. Aber ja, das ist absolut Teil unserer täglichen Arbeit und zum Glück ist es auch so. Ich halte das für eine große Errungenschaft, einen wirklichen technologischen Quantensprung. Und unsere Branche übrigens ist seit über 100 Jahren immer wieder durch technologische Entwicklungen weitergekommen. Die haben immer sozusagen das vorgegeben, was dann an künstlerischen Entwicklungen das danach gefolgt ist. Ob das der Übergang war von Stummfilm zum Tonfilm, natürlich dann Farbfilm, Schwarz-Weiß zu Farbfilm, dann das Aufkommen vom Fernsehen, das Aufkommen der Streamer, digitale Verbreitungsformen und so weiter. Also das sind ja immer technologische Voraussetzungen, die geschaffen worden sind, die es uns ermöglicht haben, bessere und unterhaltsamere und qualitativ hochwertigere Produktionen herzustellen und auszuwerten.
Super interessant. Also wenn man jetzt, das ist jetzt was Aktuelles, ich glaube am 1.3. kommt, tritt ja sozusagen dieser Tarifvertrag in Kraft in Deutschland, was das Thema, also dieser erste KI-Tarifvertrag in der deutschen Filmbranche. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen, wer nicht aus der sozusagen aus der Welt kommt. Was hat das auf sich mit diesem KI-Tarifvertrag? Was ist der Sinn dahinter?
Also zunächst mal ist es so, dass es in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, vor allen Dingen auch den USA, ist natürlich eine sehr, sehr gute Basis durch rechtliche, sag ich mal, Grundlagen gibt. Urheberrecht ist zwar kein sehr populäres Recht, aber es schützt natürlich Schauspieler, Autoren, Regisseure, FilmemacherInnen im großen Umfang und nicht alles muss sozusagen dann in Tarifverträgen oder Einzelverträgen geregelt werden, wie das jetzt zum Beispiel eben auch vor einigen Monaten in den USA passiert ist mit den sogenannten WGA und SAG-Vereinbarungen. Trotzdem ist der Abschluss, der hier von der Produzentenallianz verhandelt und jetzt abgeschlossen worden ist, schon richtungsweisend, weil es eine der ersten Branchen ist, die überhaupt eine Basis haben, wie man damit umgeht. Und natürlich geht es darum, dass sehr, sehr viele Mitarbeitende in unserem Geschäft große Angst haben auch. Werden sie sozusagen digital enteignet? Das heißt, was passiert mit dem Recht am eigenen Bild? Kann man denn beliebig dann mit den Lookalikes, sage ich mal, mit digitalen Lookalikes Auswertungen vornehmen? Wie sind gerade Darsteller und Darstellerinnen da entsprechend geschützt? Und dieser Vertrag, der ist schon in vielen, vielen Punkten richtungsweisend, weil er eben auf der einen Seite die Mitarbeitenden, die Urheber, die Künstler schützt, auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, dass man damit arbeiten kann. Und insofern ist es eine gute Sache. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt jedes Thema schon in alle Zukunft hin damit geregelt sein kann. Das ist ja ganz logisch. Es verändert sich auch in einer rasanten Geschwindigkeit alles. Aber es ist ein guter erster Schritt und ich finde, dass Björn Böning und sein Team, die das eben verhandelt haben, aber auch die Gegenseite, Schauspielerverbände und so weiter, dass die eben da schon sich an den Tisch gesetzt haben und sich einen Ruck gegeben haben und ihre Angst, die es eben da gibt, auch überwunden haben. Weil ich glaube nochmal, ich glaube ja, man muss KI in einem gewissen Rahmen regulieren, aber gleichzeitig sind natürlich die Möglichkeiten extrem viel vielversprechender als die Risiken, die sich daraus ergeben, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber ich glaube schon, dass das unser Geschäft massiv verändern wird und es wird unser Geschäft auch, sag ich mal, zum Besseren es besser machen, wenn man das so allgemein sagen kann, weil es eben einfach ein Tool ist, das man benutzen kann, so wie wir auch jetzt schon ganz, ganz viele Tools benutzen, mit denen wir arbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Wir können da in die Details gehen, aber das Beste und Simpelste ist ja immer die Rhythmusmaschinen in der Musik, als die aufgekommen sind, gab es große Sorgen, dass es in naher Zukunft keine Schlagzeuger mehr geben wird und genau das Gegenteil ist passiert. Es ist halt heute so, dass jeder Schlagzeuger auch eine Rhythmusmaschine hat und bedient. Und das ist ein weiteres Tool, mit dem man eben Musik besser machen kann. Und genau das Gleiche passiert mit KI bei den Einsätzen im Film- und Fernsehbereich.
Ja, also ich finde es auch super interessant, was du sagst, weil es ist ja so, dieser Tarifvertrag-Regelung ist ja das, was wir gerade auch immer in unseren anderen, sage ich jetzt mal, Bubbles oder mit anderen Unternehmen sprechen, wo es darum geht, KI zu integrieren, in den Prozessen zu integrieren. Und deswegen ist auch hier, wie du es ja auch vorhin gerade anfänglich erklärt hast, Innovation aus eurer Branche heraus hier ein super Schritt ja in die richtige Richtung. Und vielleicht nochmal, um den Punkt auch nochmal zu nehmen, was du gesagt hast, das Tool, Werkzeug, das ist ja genau um das, was es geht. Ich glaube, wir müssen generell auch schauen, wie kann man Prozesse effizienter gestalten, was ermöglicht mir die KI im Werkzeugkasten, um dann vielleicht manche Dinge besser zu machen, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ein schönes Beispiel auch mit dieser Rhythmusmaschine. Jetzt zum Thema Kreativität und KI, Freund oder Feind, wie siehst denn du das ganze Thema?
Ich sehe es als Freund. Ich sehe sowieso also der Oberbegriff auch übrigens über die ganze Zeit bei der Konstantin von mir war immer Technology is your friend oder our friend. Das ist kein Gegner. Also wir müssen uns nicht dagegen wehren, weil gerade eben es unsere Arbeit nicht nur einfacher macht, sondern auch in vielen Bereichen auch besser macht. Und auch wenn heute viele Produktionsfirmen, die amerikanischen Studios, sehr vorsichtig daran gehen, vor allen Dingen eben aus rechtlichen Überlegungen, weil sie nicht genau wissen, weil die allgemeinen Bedingungen der KI-Anwendungen nicht hundertprozentig klar sind und natürlich die sich auch schützen müssen wiederum für die, dass sie nicht dort in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig aber natürlich ist es eben rechtlich ein Minenfeld im Augenblick noch. Aber unabhängig mal davon glaube ich, dass es dass wir Technologie umarmen sollten und dass wir eben die Möglichkeiten nutzen. Ich glaube nicht, um das gleich vorwegzunehmen, weil das ist ja die nächste Frage, die dann immer kommt, brauchen die mich denn dann überhaupt noch in Anführungsstrichen oder fangen die Computerprogramme dann an, selber zu schreiben und zu machen und zu tun? Ich glaube nach wie vor, dass auf jeden Fall in absehbarer Zeit, auf jeden Fall in unserem, sag ich mal, Lebenshorizont, Menschen und die künstlerische Schöpfung sozusagen, der Gedanke, die Idee, die Ausarbeitung eines urheberrechtlich schützbaren, einer urheberrechtlich schützbaren Arbeit, dass die ohne Menschen auf absehbare Zeit nicht machbar sein wird. Und dass es nach wie vor darum eben geht, nicht nur auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen basierende, ich sage jetzt mal Plotpoints oder Ideen zusammenzufassen, sondern es geht schon auch darum, dass es Filmemacher immer wieder gegeben hat, die zu ihrer Generation von Zuschauern und Zuschauerinnen mit einer Sprache sprechen, die einzigartig ist und die besonders ist und die sich eben nicht aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung speist, sondern aus der Art und Weise, wie man Zeitgeist, wie man Stimmungen, Strömungen als Mensch wahrnimmt. Und wie gesagt, urheberrechtlich ist es so, dass eine KI keinerlei Urheberrechte generieren kann. Der urheberrechtliche Begriff der Schöpfung ist sozusagen dem Menschen, liegt beim Menschen. Das heißt, ein Mensch muss etwas gemacht haben, es sich etwas ausgedacht haben, eine intellektuelle, fantasievolle Arbeit gemacht haben, um damit dann eben auch in der Lage zu sein, urheberrechtlich geschützt zu sein.
Auch super interessant, weil das ist ja auch so die Debatten, ich glaube unsere erste oder zweite Folge, die als wir den Podcast zum Spaß, unser Spaß-Podcast sozusagen mit Jens angefangen haben, war tatsächlich mit einem Anwalt, das war ganz sozusagen gefühlte Lichtjahre in unserer KI-Wochenrhythmus, weil es entwickelt sich ja die Technologie so schnell und die Themen. Das ist eine unserer bestgehörtesten Folgen. Was darf denn eigentlich die KI und was darf sie nicht? Und es ist schön, dass du es eben auch sagst, dass sozusagen das Thema Urheberrecht eigentlich sozusagen nur dem Menschen vorenthalten ist, also dass nur der Mensch Urheberrechte kreieren kann. Wenn wir jetzt nochmal auf das Werkzeugkasten gehen, du machst ja auch sehr viele Produktionen, nimm mir zum Beispiel das Thema Resident Evil, was natürlich sehr bekannt ist, kommt aus der Gaming-Welt, ja, also an alle Gamer da draußen, kennen natürlich, ich kenne es natürlich auch, habe es auch gespielt. Das Thema visuelle Effekte, ne, das ist ja auch immer so ein Kostenblock, also was wir bei uns in der Agentur sehen, implementieren viel im Kreativprozess AI, ich schicke dir auch ab und zu Martin immer mal wieder so Videos, wenn ich irgendwas baue, einfach mal, und das Thema ist ja die Zugänglichkeit, Dinge zu visualisieren, ist ja durch die KI deutlich besser geworden und deutlich einfacher geworden. Also wo man früher, sage ich jetzt mal, einen 3D-Animationsexperten oder Expertin gebraucht hat, kann man jetzt zwar kein perfektes 3D-Modell auf der Qualität, aber zumindest damit rumspielen. Wie siehst du das Thema bei den visuellen Effekten? Da ist es ja eigentlich schon etwas, du hast ja gesagt, KI ist schon viel in Filmen mit integriert, vor allen Dingen in der Postproduktion. Wie glaubst du, entwickelt sich das weiter? Es gibt ja genügend Beispiele, jetzt irgendwie Pika Labs, super easy, irgendwelche Monster in meine Instagram-Stories zu integrieren, was ja auch in einer guten Qualität ist für das, dass es eine App macht. Siehst du da sozusagen das vielleicht, Visual Effect, so als Treiber von dieser KI-Innovation und Technologie in der Branche auch? Also, dass da halt am meisten schon sichtbar ist, was alles geht?
Ja, ich glaube, dass da sehr, sehr viel schon möglich ist. Ich habe mich in den letzten 12 Monaten also intensiv mit Python beschäftigt und habe auch mir durchaus ein paar Sachen auch im Coding-Bereich schon angeschaut. Gerade bei den Ausgaben von vielen KI-Applikationen ist es so, dass die oft hängen, dass da irgendwo ein Debugging irgendwie notwendig ist in einem gewissen Bereich oder so. Das auf jeden Fall ist da, deshalb ist es ganz gut, auch die dahinterliegende Technologie zu verstehen und immer zu wissen, was jeweils passiert. Aber um jetzt mal auf deine Frage konkret zu antworten. Also im Bereich, wir haben zum Beispiel gerade jetzt einen Film, der kommt jetzt Anfang März in die deutschen Kinos gemacht, der komplett mit Unreal Engine hergestellt worden ist. Das heißt, also komplett heißt jetzt, es sind reale Schauspieler und die gesamten Hintergründe, Welten, das ist eine George R. Martin Geschichte, Game of Thrones Creator und Erfinder. Und diese Geschichte spielt in einer Zukunftswelt und die Welt ist sozusagen, die Welten, in der es spielt, die sind alle mit Unreal Engine gemacht worden. Das heißt, wir haben die Produktion, wir waren in Polen in einem Filmstudio und haben die Schauspieler vor Greenscreen aufgenommen und die gesamten Hintergründe wurden dann immer über Nacht sozusagen gerechnet. Und das Tolle an der Unreal Engine ist ja, dass es sehr zeitautonom, sehr zeitgleich passiert. Das heißt, man wartet dann nicht viele, viele Tage oder Wochen sogar, bis irgendetwas gerendert ist, sondern man sieht sofort die Ergebnisse, auf jeden Fall im Low-Res-Bereich. Und das ist schon unglaublich, was da möglich ist. Klar, das ist eine Technologie, die jetzt auch für den Einsatz bei Kinofilmen erst am Anfang ist, aber natürlich durchsetzt das all das, was heute gemacht wird. Kein Film kommt heute mehr ohne VFX-Szenen aus und wie gesagt, vieles davon ist auch dann eben möglich über diese Game Engines, die dann eben sich jetzt auch langsam immer weiter in den Bewegtfilmbereich ausbreiten.
Ja, da ist das Gaming ja auch so ein Treiber der Innovation, aber kurze Frage, vielleicht nochmal so eine kleine Frage dazwischen. Hast du dann mit, also wie wirkt sich das auf die SchauspielerInnen aus? Weil ich so als Filmliebhaber, der gefühlt 1000 Filme schon geschaut hat, ist natürlich immer so, ja, also es muss ja alles getreu sein, also bei mittelalterlichen Filmen idealerweise alles in Burgen, große Produktionen, mit Herr der Ringe aufgewachsen, alles gedreht, viel natürlich auch, klar, in der Postproduktion rausgeholt, wenn man die großen Armeen sieht, klar. Aber wie wirkt sich das auf, hast du da so ein paar Insights? Kannst du sagen, du, die Schauspielerinnen sind da voll entspannt, ist denn egal, wo sie stehen, sie machen ihren Job, oder tun sie sich dann schwer sozusagen auf einem Stock sitzend mit so einem Anzug oder im Hintergrund eben zu denken, sie sitzen gerade auf einem Gaul und müssen irgendwie durch so eine apokalyptische Welt reiten?
Also ich muss sagen, ich finde, dass die Schauspieler da sich sehr schnell drauf einstellen. Das ist unglaublich eigentlich, das ist aber auch schon relativ lange so. Also auch in den Zeiten, als wir klassische Greenscreen-Technologien eingesetzt haben, war es ja oft so, dass da jemand mit einem Smiley auf dem Stick durchs Bild gelaufen ist und das war dann das, ich weiß jetzt nicht, das Monster oder die oder ein Gegenspieler oder whatever. Und die Schauspieler haben das eigentlich ganz schnell, soweit ich das beurteilen kann, in unseren Produktionen auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell aufgenommen. Also ich glaube nicht, dass es klar ist, es ist eine andere Art von Arbeit. Man muss sich daran gewöhnen, dass man eben nicht mehr ich sag mal in der wilden Natur mit jeder Szene ist. Ist ja übrigens auch nicht unbedingt unangenehmer, wenn man das in kontrollierter Arbeitsatmosphäre machen kann und wenn man nicht darauf angewiesen ist. Es gibt so bestimmte Dinge, die bei Practical-Drehs wahnsinnig viel Zeit kosten. Also zum Beispiel ganz simpel mal Nebel. Also das ist so, hört sich jetzt so simpel an oder so, aber wenn die Special Effects Leute dann am Set mit Rauchmaschinen und allen möglichen Dingen und das haut nie richtig hin, dann ist der Wind zu stark, dann wird es wieder verblasen, dann ist es zu stark, dann sagt der Kameramann, ich sehe nichts mehr. Also das ist ein wirklich komplizierter Vorgang und das kann man zum Beispiel heute schon, also nicht nur das, geht auch viel, viel weiter, aber das ist eine simple Sache, die man heute mit VFX eben hinkriegen kann. Aber nochmal, es durchdringt jeden Teil der Arbeit. Also komplizierte Props kann man digital herstellen und einsetzen. Wir sind im gesamten Audiobereich, also bei Synchronisation mit Schauspielern und so weiter. Das kann man heute alles unglaublich toll machen. Wir haben eine Produktion gehabt, die in Deutschland ins Kino gekommen ist vor einiger Zeit. Das ist Pumuckl, da ist der die Stimme von Pumuckl sozusagen digital dem Original Pumuckl, der Original Pumuckl-Stimme nachempfunden worden. Und der Schauspieler ist leider schon vor einiger Zeit verstorben, der das damals gemacht hat in den 90er Jahren. Und das kann man eben heute digital dann herstellen. Und die Ergebnisse sind faszinierend und großartig. Und natürlich ist es eine Hilfe, wo wir unsere Produktionen damit besser machen können. Das ist ja da immer der Hintergrund dabei. Ich glaube, dass da viel experimentiert wird und das ist auch gut so. Und manches funktioniert auch nicht. Es gibt gerade im Bereich von VFX diese, gerade wenn man versucht, menschliche Figuren herzustellen, gibt es immer noch diese Uncanny Valley-Thematik, dass eben gerade Menschen, solange sie nicht 100% fotorealistisch sind, und da fehlen oft dann eben nur ein paar Prozent, dass sie seltsam unwirklich und unreal eben aussehen. Und da muss man extrem aufpassen, weil das bedeutet dann gleichzeitig, dass es in der Identifikation der Zuschauer mit den Figuren, dass es schwierig wird. Das gibt ganz, ganz berühmte Beispiele, wo man das versucht hat, wo das nicht ganz hingegangen, aber die Technologie wird auch immer besser, das muss man auch immer dazu sagen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ein Schauspieler, eine Schauspielerin Rechte am eigenen Bild hat, dann wird sie natürlich, auch dafür ist dieser Tarifvertrag eben da, wird sie oder er natürlich dafür vergütet, wenn ihr Bild, ihr Likeness benutzt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch da eine graduelle Verschiebung, weil zum Beispiel haben wir schon seit vielen, vielen Jahren machen wir bestimmte zum Beispiel Beauty Passes bei Schauspielern oder Schauspielerinnen digital, wo wir eben bestimmte Veränderungen in den Gesichtern vornehmen digital, die dann eben dafür sorgen, dass man das eben nicht alles nur mit Make-up machen muss, sondern man kann das eben auch dann teilweise eben digital machen. Also insofern, da ist dann die Frage, was ist dann genau, was darf man nicht? Und das ist ganz gut definiert schon in diesem ersten Vertrag.
Ja, super. Also die, wenn man jetzt zum Beispiel auch sowas wie, du hast jetzt gerade Recht am Bild, Recht an der Schauspielerin oder am Schauspieler, dann gibt's ja so eine Firma namens Metaphysics AI, ist berühmt geworden, eine Verjüngungsmaschine, gibt's auch in Deutschland ein Unternehmen, in Berlin, glaube ich, sitzen die auch so diese 360-Grad-Animationen, ich sage jetzt mal, in diesem Hub bauen. Jetzt ist James Cameron, ja, ein sehr renommierter Filmemacher, Produzent, was auch immer der richtige Titel ist. Ich bin nicht aus der Branche, bitte mich nicht rügen dafür. Auf jeden Fall ein sehr berühmter Mensch aus der Branche, ist ja sozusagen auch bei Metaphysics irgendwie eingestiegen, hat irgendwie so einen KI-Verband im Film gemacht, hat mir immer mal wieder im Podcast gesprochen, also so Meldungen durchgegangen sind. Und es ist ja so ein bisschen das Thema, dass ja da gibt's ja auch diese zwei Lager von den SchauspielerInnen, die berühmt sind. So ein Tom Hanks hat sich da verjüngen lassen und da auch seinen eigenen Charakter da eingespeist, sage ich jetzt mal einfach erklärt. Wie siehst du das in Deutschland? Werden wir dann in Zukunft, ich nenne jetzt mal ein trauriges Beispiel, gibt's ja sehr viele tolle SchauspielerInnen, die leider verstorben sind, hätte man die jetzt 3D animiert mit einem dieser Anbieter, könnte man den ja zum Leben erwecken und mit dem in dem Film wieder als Schauspieler. Glaubst du an sowas oder sagst du, da fehlt die Dramaturgie, die Menschlichkeit, die Bezugs, das geht nicht?
Also grundsätzlich ist es bei all dem, was wir machen, immer wichtig, dass die Geschichten und die emotionale Höhe, sag ich mal, der Geschichte funktioniert. Und wie man das dann erreicht und wie man dafür bildgestaltende VFX und ähnliche Apps einsetzt, ist dann immer eine zweite Frage. Aber die erste Frage ist immer, dass die Geschichte funktionieren muss. Gleichzeitig ist es aber so, natürlich gibt es da Möglichkeiten, da gibt es aber viele ethische und auch sonstige Fragen, die man natürlich erstmal klären muss, und noch kommt noch dazu, natürlich gibt es Rechte an dem eigenen Bild und Persönlichkeitsrechte. In Deutschland, wie gesagt, zum Glück geschützt durch Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht, aber auch in anderen Ländern ist das inzwischen gang und gäbe, dass eben man nicht einfach irgendwie einen Menschen auf gut Deutsch einscannen kann und den dann beliebig reproduzieren kann. Das geht schon übrigens schon lange nicht. Also wir haben bei unseren Filmen mit all den DarstellerInnen, mit denen wir Verträge schließen, da gibt es klare Definitionen, was an Reuse möglich ist, wofür man es benutzt. Man kann nicht einfach das Bild von jemandem nehmen und das dann in die Werbung für, ich sag jetzt mal, Nescafé oder sonstiges irgendwie einsetzen. Das geht natürlich alles nicht. Und das ist schon jetzt vertraglich alles ausgeschlossen und natürlich auch richtigerweise so. Ich will nur sagen, aber trotzdem ist natürlich, die Technologie wird immer besser und immer besser und macht hier Quantensprünge. Gerade das, was jetzt im Moment gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren passiert ist, ist schon unglaublich, inwieweit sich das verändert hat. Und solange die Rechenleistungen vorhanden sind, eben damit Neues zu machen, können eben Filmemacher, so wie James Cameron, George Lucas hat viele, viele Jahre ILM gegründet, vor vielen, vielen Jahren ILM gegründet, eine der Top Visual Effects Firmen in der Welt, und die bringen dann jeweils, sag ich mal, neue Dinge raus. Das sieht man ja auch schon übrigens an den 3D-Animationsfilmen, dass praktisch von Film zu Film irgendetwas anderes wieder möglich ist. Also plötzlich kann man eben Fell generieren, weil das braucht eben Fell, braucht, oder Wasser zum Beispiel ist ein Extrem. Da geht dann oft von den Animationsfilmen der erste Technologieschub aus, weil die diese immensen Rechenleistungen haben. Aber auch wir kaufen, wenn wir Filme haben mit einem großen VFX-Anteil, wir kaufen Rechenleistung, wo es eben geht, ob das bei der NASA ist oder bei amerikanischen Universitäten, die mit Supercomputern arbeiten, weil man da so viele Megaflops an Datenvolumen eben hat, und das Generieren dieser Bilder, das Rendering sozusagen, kostet immens viel Rechenzeit und Aufwand. Und das, sage ich mal, also da gibt's von Jahr zu Jahr, werden da die Grenzen von dem, was technologisch möglich ist, weiter geschoben. Gleichzeitig aber findet auch statt eben, dass die Menschen, die, sage ich mal, die Grundlage dafür sind, dass die auch geschützt sind. Ich weiß, es gibt da große Diskussionen, weil ja viele KIs gefüttert werden oder worden sind mit Unmengen von Drehbüchern, Stories, was weiß ich was, also alles, was man halt so verfügbar ist irgendwie im
Netz. Was man gefunden hat.
Alles, was man so gefunden hat, und da ist immer die Frage, sind dann die Leute, die das kreiert hatten oder haben, sind die da entlohnt worden dafür, oder wenn ja, in welchem Umfang? Alles das sind Fragen, die richtig sind und auch wichtig sind, die müssen wir auch beantworten, weil natürlich, ich glaube schon sehr, dass das Urheberrecht eine der großen zivilisatorischen Errungenschaften unserer Zeit ist. Das ist kein besonders populäres Gesetz, weil ja viele Leute sagen, naja, eigentlich stört es ja nur, ich darf nicht beliebig irgendwie kopieren und ich darf nicht das und jenes und darf nicht irgendwas benutzen. Ja, das ist so. Gleichzeitig aber schützt es eben auch Künstler und die davon leben, dass sie sich was einfallen lassen und dass sie besonders gut sind. Also ich finde, dass es eine Errungenschaft ist und dass man es schützen muss. Und nicht jeder, wir sind ja nicht in der freien Wildbahn, noch nicht, wo man sozusagen ungeschützt mit allem machen kann, was man lustig ist, sondern zum Glück gibt es rechtliche Rahmenbedingungen und da sollten wir auch dabei bleiben, finde ich.
Ja, ist ein guter Punkt. Und jetzt noch eine kleine, vielleicht kannst du noch aus dem Nähkästchen plaudern. Nimm uns mal mit, wie läuft es dann ab? Habt ihr dann in Hollywood so einen KI-Stammtisch? Trefft ihr euch dann auf dem Weißbier alkoholfrei? Du und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die du hast. Also du hast ja auch, machst ja mit vielen renommierten Menschen. Tauscht ihr euch da aus in der WhatsApp-Gruppe und schickt, so wie ich dir die ganze Zeit irgendwelche Tools schicke, schickt ihr euch dann auch in der WhatsApp-Gruppe irgendwelche Tools? Oder wie läuft das?
Also es gibt verschiedene, also einen Stammtisch haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber es gibt ganz, ganz viele Diskussionsrunden, sowohl in den einzelnen Firmen, aber auch, also in allen großen Firmen gibt es Arbeitsgruppen, manchmal auch dezidierte KI-Manager, in Anführungsstrichen, die sich darum kümmern, die das versuchen umzusetzen, und das ist auch notwendig. Ich glaube, dass man so damit nicht wirklich weiterkommt, dass da irgendeiner aus der IT-Abteilung, der ein bisschen, sag ich mal, KI-affiner ist, dann plötzlich sich darum kümmert und das alles macht. Ich glaube schon, dass es dezidiert Managementkapazitäten braucht, um Sachen zu implementieren und auch in die Firmen hereinzutragen, weil es gibt zum einen eine große Unsicherheit, was darf ich eigentlich, und zum zweiten aber auch natürlich wirklichen Bedarf an Training mit diesen sehr, sehr powervollen Applikationen. Und ich glaube, dass das Training wichtig ist. Und zwar, ich rede jetzt nicht, das halte ich für einen ziemlichen Blödsinn, von den jetzt durch die EU-Richtlinien vorgegebenen KI-Trainings-Units. Das ist alles relativ Baloney. Also, ich sage, ich rede jetzt davon, wie man es wirklich einsetzt und was man wirklich damit machen kann und wo man aufpassen muss und so weiter. Ich glaube, dass das schon extrem wichtig ist und ich glaube, dass wir da eben in Zukunft unglaubliche weitere Möglichkeiten haben.
Also was ich ja faszinierend finde, ist, dass du dich auch damit so beschäftigst. Das finde ich ja auch was du auch vorhin anfänglich gesagt hast. Ich glaube, ich habe auch rede auch mit vielen Unternehmern oder Entscheidern aus so Konzernen. Da gibt es zum Beispiel auch sehr renommierte, innovative Menschen, die sagen, ja, also ein KI-Manager, geben wir mal Manager, Managerin von mir aus oder Experte oder wie auch immer, der muss in der Geschäftsführung sitzen, mit dabei, weil von oben heraus sozusagen auch ein bisschen da die sensible, was ist es überhaupt, da reicht es jetzt, sage ich mal, nicht einfach nur ein bisschen mit ChatGPT rumzuspielen, sondern eben auch da von oben rein im Team damit sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ist ja bei euch in der Branche so, dass zum Beispiel, ja, also das Thema, ihr seid mega innovativ, was dieses Rechte, Filme, entwickeln Stoffe. So, das andere Thema ist, könnte man jetzt überstreiten, wo es Innovationsbedarf noch braucht oder wo vielleicht ein technologischer Rückschritt, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber halt wo eine Transformation. Das Thema Vertrieb und Vermarktung ist ja so ein bisschen, gehen die Leute überhaupt noch ins Kino? Wir müssen sie ja mit der Informationsflut über Social Media irgendwie besser erreichen. Damit kann man ja auch KI nutzen. Aber sich mal eine ist es ja schon wichtig, dass es auch dass oben sozusagen jemand mit dabei ist, der auch die EntscheiderInnen und Entscheider mitnimmt oder mit denen, dass auch von den Entscheidern sozusagen diese Innovation getrieben wird und nicht nur von außen irgendwie reingebröselt oder vielleicht, wie du es jetzt gerade aus der IT-Abteilung erzählt hast. Das ist schon was, glaube ich, was ja auch wichtig ist, um konkurrenzfähig zu bleiben, ja.
Absolut. Also ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und natürlich ist es so, dass in vielen Management-Teams es wirklich nicht genügend Know-how gibt, um damit vernünftig umzugehen, sondern man holt sich das dann halt entweder extern oder eben intern. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, und es machen ja auch einige Unternehmen, auch in unserem Bereich übrigens, dass da dezidiert jemand schon relativ weit oben im Management, in der Geschäftsführung oder im Vorstand etabliert wird, der sich dann darum kümmert, wie man das koordiniert, weil ja so viele Bereiche in Firmen davon, also du hast gerade den Bereich Marketing, da kennst du dich viel besser aus wie ich, aber natürlich ist der gesamte Bereich auch im Marketing ist mit KI betroffen und muss sich da auch verändern. Zum Beispiel im Kinobereich gibt es ganz, ganz wenig oder viel zu wenig wirklich ein Austausch von Daten zwischen dem Point of Sale, also den Kinos und den Auswertern, den Verleihern und den Produzenten. Die Streamer, um mal nur ein positives Beispiel sozusagen zu nehmen, die wissen natürlich sehr, sehr viel genauer über ihre KundInnen Bescheid. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Informationen da, haben einen Informationsvorsprung. Das ist in unserem Bereich, redet es unserem Bereich im Kinobereich, leider sehr rudimentär noch. Und ich weiß, es gibt viele Leute in der Branche, die sagen, ja, wir machen das doch schon und so weiter. Aber de facto ist es so, dass jeder die Daten, auf denen er sitzt, proprietär sozusagen schützt und sagt, das sind ja meine Daten, die sind unglaublich viel Geld wert. De facto müsste man aber natürlich diese, sage ich jetzt mal, Mauern aufweichen, damit der Informationsfluss zwischen da, wo die Tickets verkauft werden und die Leute ins Kino gehen und denen, die das vermarkten, den Verleihern und Auswertern und den ProduzentInnen, die sozusagen Produkte herstellen. Und da gibt es sehr, sehr wenig. Wir machen Marktforschung, klar und so weiter, aber dieser direkte Austausch, der findet nicht statt. Ne?
Ich finde das interessant, weil es ist so ein bisschen, ich habe ja auch ein paar Berührungspunkte haben dürfen und habe mich dann auch ausgetauscht. Es hat mir schon sehr ein bisschen auch an dieses Autoindustrie-Thema so erinnert, bezüglich Autohäuser und Co. Am Ende bringt uns ja alles nichts, wenn wir uns nicht miteinander austauschen, wollen wir die Leute ins Kino bringen. Es bringt uns ja nicht sozusagen, wir konkurrieren ja, wir müssen ja erstmal schauen, dass die Leute ins Kino gehen und das wieder als, sag ich mal, kulturelle Aktivierung wahrnehmen und ihren, sag ich jetzt mal, bösig ausgedrückt, sehr, sehr faulen Hintern an Second Screen, Handy, Scrolling und Netflix irgendwie die Leute dazu animieren, mal wieder ins Kino zu gehen oder rauszugehen. Und ich glaube da, das fand ich halt so ein bisschen erschreckend, aber wie gesagt, mache ich in meiner Marketing-Bubble, möge ich da auch nicht so viel urteilen, aber das habe ich eben auch gesehen, dass da eben da nicht irgendwie ein gemeinsamer Wille ist, sondern proprietär, ja, nee, es sind meine Daten. Es fängt ja schon an bei der Auswertung von, sag ich mal, ganz banalen Ads und Social-Media-Kampagnen, dass da wirklich, es ist immer noch, vor 15 Jahren hat man das so gemacht und es ist immer noch so. Deswegen ist es auch interessant, weil am Ende, kommt jetzt meine nächste Frage. 100%iger KI-Film, ja oder nein? Jetzt malen wir mal was Apokalyptisches. Du hast jetzt ja einen schönen Film angeteasert, der jetzt ins Kino kommt mit postapokalyptischer Thematik. 100%iger KI-Film, die Leute können da in Zukunft einfach mal bei Runway selber ihren Film machen. Müssen die dann eigentlich noch ins Kino gehen?
Ja, ich denke mir mal, also was ganz gut ist, ist das, dass man zum Beispiel heute sehr gut Proof of Concept Geschichten mit KI generieren kann. Ich habe letztens kam ein Regisseur zu mir, der hat einen Trailer, so einen 2-Minuten-Trailer für ein Projekt, was es gar nicht gibt, hat kein Meter Film, sag ich mal, wirklich gedreht oder aufgenommen. Mhm. Und der hat da so einen Trailer gemacht, den hat er mir erzählt, so in 6-7 Stunden am Rechner zusammengebaut. Und das finde ich schon ganz interessant, dass man das machen kann. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, also ein Film, der komplett KI generiert ist und erfolgreich ist, den gab es bisher noch nicht und ich glaube, es wird die nicht so schnell geben. Die meisten Drehbücher, die so rumfliegen, da gibt es eine ganze Reihe, die KI generiert sind. Inzwischen benutzen wir übrigens auch durchaus auch schon, also ich sag mal, Erkennungssoftwares, um herauszufinden, was ist denn wirklich jetzt noch von einem Menschen geschrieben worden und wo ist schon KI hat da sozusagen. Es gibt aber, ich habe bis jetzt kein Drehbuch gelesen, wo ich sage, wow, das ist aber jetzt wirklich was Besonderes, Neues. Klar, es gibt Bereiche im, so sage ich jetzt mal, im täglichen Gebrauch, wo man immer wieder mal was braucht, eine Inhaltsangabe, eine Zusammenfassung, eine Pitchmappe oder was weiß ich was, wo KI extrem hilft oder so, wo man nicht mehr 30 Arbeitsschritte mit Grafikern und Concept Artists und was weiß ich was alles machen muss, sondern wo man eben so mehr oder weniger sehr, sehr schnell schon auf ganz gute Ergebnisse kommt, die für bestimmte Sachen auch ausreichen. Aber nochmal, einen Spielfilm und auch eine Fernsehserie oder eine Streaming-Serie, die KI generiert ist, gibt's bisher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Ist es möglich, dass das irgendwann mal dazu kommt? Ich will da überhaupt nichts ausschließen, weil warum sollte man denn? Die Technologie ist unglaublich mächtig und wird sich auch weiter, sag ich mal, entwickeln und entwickelt sich auch konstant. Aber genauso wie wahrscheinlich jeder von euch, die sich mit dem Ding beschäftigen, mal bei, weiß nicht, mit Journey oder irgend sowas gesessen sind, was ist das denn für ein Quatsch, der da rauskommt? Genauso ist es natürlich auch im Bereich von Filmen. Manchmal ist es halt einfach Unsinn. Es ist manchmal überraschend toll und es ist noch nicht so, glaube ich, 100%, ich habe das noch nicht im Griff, dass wir dieses Tool eben so einsetzen, wie man, weiß ich jetzt nicht, ein Word-Processing-Tool heute einsetzt oder so. Das sind, also das dauert schon noch eine ganze Weile und wie gesagt, nochmal, die Rechenleistungen, die dafür notwendig sind, sind extrem und immens und klar, da gibt es viele, viele, sag ich mal, Dinge, die man da auch besprechen sollte und müsste, Energieverbrauch, was weiß ich was alles, sind alles Themen, die damit reinspielen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ist es bis jetzt noch eigentlich einfacher und billiger, wenn sich jemand was Gutes ausdenkt, als wenn man eine KI da lange dran rechnen lässt. Wenn wir heute zum Beispiel nur Vergleiche machen zwischen, sagen wir mal, einem Roman, einem Drehbuch, einem adaptierten Drehbuch dieses Romans und das wirklich im Detail durchrechnen lassen. Da rechnet heute auch eine, sag ich mal, starke KI-Applikation oft 10, 15, 20 Minuten, bevor da wirklich etwas Vernünftiges dann am Schluss rauskommt, wo man auch was als Künstler mitnehmen kann und sagen kann, wow, das hätte ich jetzt nicht gesehen oder gedacht oder gemerkt oder so. Also insofern ist es, ich würde jetzt keine Belzebuben an die Wand malen, das und das ist alles schrecklich und das und das und das. Ich glaube, wie gesagt, Menschen sind in dem Prozess auf jeden Fall auf absehbare Zeit zum Glück noch notwendig und ich glaube auch, dass das die Fähigkeit, etwas Außergewöhnliches zu kreieren, im Moment noch mehr beim Menschen liegt als bei einer KI. Aber wie gesagt, beim Schachspielen, also bei so rein logischen Tätigkeiten. Da gibt es inzwischen schon Maschinen, die das besser machen können wie Menschen.
Ja, also ich glaube schon, ich unterschreibe das auch, dass das Thema Kreativität von der Maschine wahrscheinlich nicht so gut reproduziert werden kann. Am Ende ist die Maschine nur so gut, wie sie der Mensch bedient. Und ich finde schon, dass man sagen kann, dass durch die KI vielleicht Technologie gerade eben vielleicht die Preissenkungen in Teilbereichen, wie zum Beispiel, wir haben vorhin über über das Thema Effekte, Visual, dass das ja deutlich, sage ich mal, sich in den Jahren ja verändert hat und vielleicht auch, ich sehe dieses Thema Video vor allen Dingen halt als klassisches B-Roll-Thema, ja, wo man vielleicht früher mehr Aufwand gehabt hat oder das mitdenken musste, dass man jetzt halt einfacher B-Roll-Material generieren kann und vor allen Dingen kosteneffizienter halt. Und alles andere bin ich dankbar, dass der Mensch die Maschine bedient und nicht die Maschine den Menschen bedient sozusagen. Ist auf jeden Fall super interessant. So, dann haben wir noch die letzte Frage so ein bisschen. Wo glaubst du, geht die Zukunft des Films hin? Jetzt möchte ich keine Belzebuben und auch keine Polemik. Das machst du ja sowieso nie, aber kannst du da, das beschäftigt dich doch sicher. Du machst das ja nicht erst seit gestern. Wo geht die Reise? Wo ist die Zukunft des Films? Vielleicht mit KI und Technologie.
Naja, gut, also zum einen natürlich speziell die Bereiche, die, wo es heute schon auch also Applikationen gibt, die das also machen, ob das jetzt RideSonic oder Jasper oder ContentBot oder wie die alle heißen, die machen schon, die erleichtern jemanden, der die bedienen kann und der die gut prompten kann, erleichtern die einfach die Arbeit. Im Film selber ist es so, dass, ich meine, Film, gerade Kinofilme, haben ja den einen Vorteil gegenüber allen anderen, sage ich mal, Nutzungsarten, die es gibt, dass man da im Kino ein gemeinschaftliches Erlebnis hat. Das ist eine, sozusagen ein Event-Thema eher. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Kinofilme im Regelfall sogar, wenn man der Kinobesuch noch relativ günstig ist im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Konzerten oder Theaterabende oder was weiß ich was, das kostet alles sehr viel mehr Geld. Ich glaube, dass es aber eben wichtig ist, dass dieses Erlebnis, was man als Zuschauer in einer Gruppe von Menschen hat, dass dieses Erlebnis einen emotionalen Mehrwert gibt, wo man etwas mitnimmt oder so. Und ich glaube, so ein Kino, das kann und das können gute Filme ja, dass sie einem eben die Möglichkeit geben, 2 Stunden in eine andere Welt einzutauchen und zwar mit voller Konzentration auf die Leinwand und umgeben von vielen anderen Menschen und dass man emotionale Ausbrüche, Lachen, Weinen, durchaus auch mal, sag ich mal, Angst haben oder so, dass diese Dinge eben im Kino möglich sind und dass das Kino diese Macht hat, eben das hinzukriegen. Und ich glaube, dass das unser Ziel sein muss, dass wir das noch perfektionieren, dass wir da besser werden. Und ich glaube, dass das durchaus eben machbar ist. Nicht umsonst ist es so, dass ja viele Filme nicht funktionieren, leider, weil irgendwas dann schiefgegangen ist. Und wenn uns da zum Beispiel KI hilft, diese Fehlerquote, die es immer geben wird, dass man die reduziert, das ist schon mal ein Riesenschritt gewonnen. Also ich glaube, wie gesagt, dass Technologie unser Freund ist und dass wir in der Lage sein müssen, sie zu umarmen und sie zu nutzen für das, was unser Ziel ist, nämlich Menschen zu unterhalten.
Ja, und vor allen Dingen Menschen zu erreichen. Ich glaube, die große Herausforderung, also was ich ja mitbekomme, zumindest im deutschen Raum, ist ja schon das Thema, dass wir natürlich in Deutschland auch immer das Thema haben, dass sich natürlich die Nutzung der Medien verändert hat. Also ich wüsste auch heute gar nicht, was läuft denn gerade im Kino, jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, wenn ich jetzt gerne ins Kino gehen würde. Also informiere ich mich über die sozialen Medien, dann habe ich eine Informationsflut, die Leute haben eh nur noch alle, sage ich jetzt mal, eine Auffassungsgabe eines Goldfisches von 2 Sekunden. Dann habe ich 1000 Plattformen, die Zielgruppen. Also da glaube ich, ist auch ein großes Potenzial, dass man das auch innovativer machen muss und vielleicht eben auch das Thema Daten dahingehend vertrieblich noch besser zu verstehen und auszutauschen, weil es gibt tolle Themen und tolle Filme, jetzt auch wieder ein toller Film, der jetzt kommt, hier von der Konstantin, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, habe eine Tochter, tolles Thema, aber ich habe nichts gesehen, ich bin die Zielgruppe Eltern, ich bin mit meiner Tochter, also ich glaube, da ist ein hohes, ein ganz großes Nachholbedarf, wo man auch eben KI besser und effizienter nutzen kann, um vielleicht dieses Erlebnis und Happening, was ich sehr liebe als Kind geliebt habe und auch immer noch liebe, gerne ins Kino zu gehen, dass das wieder, sag ich mal, salonfähig wird, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das ist irgendwie so aus der alten Welt sozusagen und ich will das aber eigentlich schon, also bevor die Leute auf so einem schlechten Konzert irgendwie 70 € für ein Ticket zahlen und irgendwie in der letzten Reihe stehen, weißt du, was ich meine?
Das ist ich weiß genau, was du meinst. Also ich meine, das veränderte Nutzungsverhalten von ZuschauerInnen ist sowieso ein Riesenthema. Es kommen jetzt gerade das hat sich über die Covid-Zeit in China so ein Format entwickelt oder Formate entwickelt, die nennt sich Duanju. Das heißt, das sind sehr kurzformatige, also wir reden hier von 30 bis 60 Sekunden Episoden in hochfrequenter Anzahl, 40, 50, 60, 70 Folgen, ist extrem monetarisierbar, ist im Moment the next big thing, der kommt. Das sind aber natürlich für die sogenannte TikTok-Generation Sachen, die in einem sehr, sehr kurzen Bereich sind. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Leute durchaus ins Kino gehen und sich einen 2-Stunden-Film anschauen und es ist schon möglich, dass beides nebeneinander sozusagen passiert. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Klar können wir, das werden wir auch machen, natürlich diese sehr, sehr kurzen, auf den Attention Span eben einer bestimmten Generation hinzugeschneiderten. Das werden wir machen und das werden wir benutzen, um die Produkte, die wir sonst machen, auch besser zu machen. Und genauso wie wir ganz ursprünglich mal natürlich so eine 3-Akt-Struktur hatten im Kino, der sich am Theater und natürlich an den griechischen Tragödien, sage ich mal, orientiert hatte. Und dann kamen die ersten Fernsehserien, die angefangen haben, mit 5, 6, 7, 8 Akten zu arbeiten, mit Parallelerzählungen, weil eben dieser Attention Span immer geringer wurde, dass man halt immer hin und her schneiden kann zwischen verschiedenen Handlungssträngen und. Das hat, sage ich jetzt mal, ja unsere Branche nicht kaputt gemacht, in Anführungsstrichen, sondern wir benutzen das eben als Tools. Und das ist, glaube ich, die Message, die man geben kann. Solange wir die Technologie nicht uns beherrschen lassen, sondern sie benutzen und sie eben einsetzen, so dass daraus etwas Besseres wird, finde ich, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
So, das finde ich ein schönes Wort zum Sonntag. Heute ist zwar Montag, wenn wir aufnehmen, aber vielleicht noch letzte Frage. Martin, dein Tech-Stack, deine AI-Tools, die du mit deinen Freunden im Hollywood-KI-Stammtisch immer austauschst. Welche Tools nutzt du? Nimm doch mal unsere Hörerinnen und Hörer mit.
Also ich meine, ich benutze natürlich alles, was es gibt auf gut Deutsch, aber also jetzt im täglichen Bereich natürlich, also alle die Standardgeschichten, Perplexity, ChatGPT und was weiß ich was, und eben speziell im Drehbuchbereich, also Jasper zum Beispiel, finde ich, ist großartig, oder aber auch Scribbler oder Text Cortex oder ähnliche Sachen. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben will und was man braucht. Das sind schon Dinge, die wir immer ausprobieren und wo man auch diskutiert. Zum Beispiel, ich habe jetzt dann ein Drehbuch, da funktioniert das Ende nicht, jetzt gib mir mal 10 Enden und dann suche ich aus, was sozusagen das bessere Ende wäre. Ich finde schon, dass man eben da, und darüber kann ich dann auch mit Kollegen und Kolleginnen mich austauschen und sagen, was denkt ihr denn und habt ihr vielleicht eine bessere Idee oder was weiß ich was. Das ist ja eine Diskussion, Filme machen basiert sehr, sehr viel auf Kommunikation und KI ist ein weiteres Mittel, die Kommunikation unter den verschiedenen Gewerken, sage ich mal, zu verbessern.
Das ist doch wunderschön. Martin, danke dir für deine Zeit und dass du dir die Zeit nimmst, bei unserem noch kleinen Podcast über das Thema KI und Film zu sprechen. Es war mir eine Freude, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns dann in Persona irgendwann mal bald wieder.
Hoffe ich auch.
Und wünsche dir alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Danke, das war sehr, sehr interessant und sehr schön. Danke, alles Gute.